Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Diesmal habt ihr nicht Ulrich Harnisch hier am Mikrofon, sondern ihr habt mich, Andreas Wiener. Und wie kommt es? Ja, natürlich ist es dann Werbung. Aber habt keine Angst, wir haben gute Werbung dabei. Ich habe nämlich heute zu Gast den Mike und den Falk. Der Mike ist von Böhringer Ingelheim, der Falk arbeitet bei AI or Die. Und wir haben uns gedacht, wir sind in München bei der TDWI. Und da haben wir nämlich einen Vortrag eingereicht. Dieser Vortrag geht 90 Minuten, wird eine interaktive Workshop-Session und wir hoffen, dass er angenommen wird. Und um den Druck auf den TDWI auch hochzuhalten, haben wir gesagt, hey, wisst ihr was, bevor wir im stillen Kämmerlein unseren Vortrag, unseren Workshop konzipieren, lassen wir euch doch einfach live hier in diesem Podcast teilhaben, welche Themen wir so besetzen, was wir so machen wollen und machen da direkt einen Podcast drauf. Dann weiß auch jeder, auf was er sich einlässt. Danke, Mike, für diese mutige Entscheidung, dass du da bist. Aber erstmal, hallo Falk, hallo Mike.
Moin. Moin, Andreas.
Hi. So, folgendes, Freunde. Mike, magst du dich kurz vorstellen, in welcher Position du arbeitest, was du machst und was gerade so deine Themenschwerpunkte sind?
Gerne, ja. Ich bin Mike Lehmann, arbeite bei Böhringer Ingelheim, bin dort Data Value Officer für Finance and Group Functions. Was heißt das? Ich kümmere mich um Datenthemen, insbesondere wie greifen wir auf Daten zu, wie verarbeiten wir Daten und das Wichtigste, was machen wir am Ende mit Daten, welchen Wert generieren wir? Bin jetzt schon seit 20 Jahren bei Böhringer, habe noch nichts anderes gesehen, war in IT-Abteilungen, in Finance, in HR und bin super jetzt super froh, auf diesem Thema zu sein, weil es hat ein Riesenpotenzial.
So, Falk, du kommst gerade aus dem Vertriebstermin zum Thema Dashboarding, Visualisierung bei einem, sage ich mal, Klebehersteller in Hamburg. Sag mal, Falk, wer bist du denn? Was machst du den ganzen Tag, damit dann das weiß?
Ja, jetzt erstmal die audiovisuelle Erfahrung hier. Also jeder, der jetzt nur zuhört, der sollte mir verzeihen. Ich bin der mit der Raupe. Ich zeige gerade eine schöne Regenbogenspirale hier rein. Also ich bin jetzt hier seit einem halben Jahr, reise ich im Grunde hier durch die Republik mit Andreas und versuche allen Leuten zu sagen, wenn ihr als Unternehmen erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr euch wie eine Raupe fortbewegen. Also wenn jemand fragt, ich bin der mit der Raupe. Und ansonsten ja, auch gerne Falk, wenn man schon per Du ist.
Ich war am Dienstag letzte Woche bei der SAP, bevor die das Announcement gemacht haben. Und da hatte für dich, Mike, hatte der Falk nämlich mal im Sommer einen Vortrag gehalten zum Thema, dass sich sehr viele Datenprojekte anfühlen, als sei es eine Raupe. Und da haben die nämlich gesagt, deswegen hast du dich richtig introduced, würde ich sagen, Falk, ist der mit der Raupe auch dabei oder bist du heute alleine? Also Mike, du hast, wenn ich einen Gesichtsausdruck richtig interpretiere, du fragst dich auch, was soll das jetzt mit dieser Raupe? Klären wir alles heute. Gut, Mike, magst du mal den Anfang machen und mal ein bisschen erzählen, vor welchen Herausforderungen du gerade stehst? Ich finde schon mal spannend, dass du ja Data Value heißt, ne? Also das Value. Vielleicht magst du da mal deine Philosophie kurz erklären, wo du so für stehst, was so deine Motivation ist. Und wir hatten kurz im Vorgespräch, Andreas, alles momentan hammergeil, ich habe ein großes Ziel, das funktioniert, ich bin voll gut drauf und ich habe gesagt, oh, ich beneide dich ein bisschen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Gerne, ja. Was habe ich mir auf die Fahne geschrieben mit dem Data Value Office? Wir hatten mal drüber gesprochen, als Vision, accelerate value creation with data. Also, dass man die Wertschöpfung, die von den Menschen schon mit Daten generiert wird, beschleunigt oder vergrößert. Und das ist gleichzeitig genau die Herausforderung, weil die Menschen machen heute schon eine Wertschöpfung mit Daten und sind fit im Excel und bauen sich Makros oder nutzen jetzt immer verstärkt Power BI oder SAP Analytics Cloud. Das heißt, die Menschen haben eine gute Pace und die Herausforderung ist, sie zu überzeugen, dass da noch viel mehr kommen kann. Also, dass sie heute mit einem bestimmten Gefährt unterwegs sind, das vielleicht jetzt 10 km/h fährt und man denkt schon, okay, das ist schnell. Aber in Zukunft ist die Möglichkeit, dass wir eben 200 km/h fahren und das vollkommen sicher und du fühlst dich wie in einem Audi A6. Und das ist die, was du vorhin gesagt hast, was mich so motiviert. Ich sehe ganz klar dieses Potenzial, dass wir künftig mit 200 km/h auf der Autobahn fahren. Gleichzeitig aber die Herausforderung, die Menschen davon zu überzeugen, dass das möglich ist und dass sie wissen, sie aus der Komfortzone zu locken, diese Beschleunigung zu erfahren, das ist die große Herausforderung und eben auch den Menschen, wie soll ich sagen, ein direktes Praxisbeispiel zu geben, wo sie mal selbst rumprobieren können. Das ist auch ein Thema, an dem ich hart arbeite, um eben mal echte Praxisbeispiele zu zeigen, dass die Menschen wirklich sehen können, die Kolleginnen und Kollegen, wie das künftig eben aussieht, das schnellere Fahren.
Ja. Ja, ich habe gestern einen Podcast aufgenommen, allerdings ein bisschen zum anderen Thema, nämlich zu Thought Leadership mit der Stefanie Fröner von ihrer, sage ich mal, ein Mann-Unternehmen, wo sie Folgendes macht. Sie nennt das nämlich Datenmensch. So, und da sagst du, finde ich ganz spannend, was du jetzt gerade sagst. Sie war lange bei ProSieben und Sat.1 und macht das jetzt auf selbstständiger Basis, Beraterin geworden. Und die sagt jetzt, Moment, wir haben immer den Menschen vergessen. Das haben wir zwar immer gesagt, aber jetzt wird es einfach zum Asset, seitdem sich die Technologie viel, viel schneller vorbewegt und verlässlicher wird und besser wird. Die Ausrede, die Technologie ist schuld, ist sehr, sehr schwierig geworden. Falk, da will ich jetzt mal auf deine Raupe zu sprechen kommen, weil ich finde, die passt da eigentlich genau in dem Moment. Du hast es zwar in einem anderen Podcast mal lange erklärt, verlinken wir auch gerne die Folge, aber dass du uns auch nochmal kurz einen Abriss gibst, was hat es eigentlich mit dieser Raupe auf sich?
Ja, ich muss da gerade so schön dran denken, als Mike das dann erzählt hat, wie man jetzt die Leute überzeugt, dass dann der Porsche kommt, wo ich dachte, eigentlich muss man dann auch fairerweise den Leuten noch sagen, übrigens nach dem Porsche kommt der Helikopter. Weil dann müssen wir nicht mehr über die Straße fahren, dann fliegen wir. Also so dieses Bild, und das ist das, was die Raupe im Grunde jetzt mit sich hat, dass die Raupe einmal, also ganz, um einmal die Basis zu sagen, eine Raupe hat wirklich ganz viele Füße an jedem Teil des Unterkörpers im Grunde, also ganz vorne beim Kopf und auch hinten am Ende hat sie die Füße, aber auch in der Mitte. Das heißt, sie kann sich auch ein bisschen dehnen, einige Körperteile können vorausgehen, dann werden die anderen nachgezogen. Es ist nicht so dieser Zweigang, wie wir Menschen den haben. Und genauso ist es dann eben auch, dass man mal eben vorgeht als Raupe, sich mit einem Thema widmet und dann aber auch immer an den Rest des Körpers denkt und alle mitnimmt. Alle mitnimmt von der Raupe. Und wenn dann alle schon nett am Essen sind und sagen, cool, dass wir jetzt hier sind, dann geht der Kopf der Raupe eigentlich schon weiter und guckt, wo geht's dann als nächstes hin. Andreas, wir haben da letzte Woche mal drüber gesprochen. Da ging es um den netten Herrn Sisyphus. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, der ja immer wieder den Stein nach oben gerollt hat. Und als er dachte, jetzt bin ich gleich ganz oben, dann ging es dann wieder runter. Das ist dann eben genau diese Perspektive und auch die Kommunikation, die Mike jetzt ja gerade dann erfährt. Man ist ja eigentlich gefühlt immer dabei, den Leuten ja zu sagen, jetzt rollen wir nochmal einmal den Stein nach oben. Und dann, das meinte ich dann eben mit dem, dann sind wir der Porsche auf der Straße, dann sind wir total schnell. Aber sich als Raupe zu identifizieren, ist eben auch zu sagen, naja, wenn das Blatt aufgegessen ist, dann werden wir sehr wahrscheinlich schon wieder weiterlaufen. Also, wenn wir total schnell auf der Autobahn sind, dann werden wir wahrscheinlich als nächstes fliegen müssen.
Ja, ich glaube, das schöne Bild ist ja also bei Sisyphus Raupe, was wir ja immer wieder predigen, ist, Mike, ich weiß nicht, wie du es erlebst, es hört einfach nicht auf. Du bist also nicht am Ende. Das heißt, Sisyphus, was früher war, eine Sisyphus-Arbeit, ist etwas Schlechtes. Nach dem Motto, du fängst immer wieder an, du kommst nicht zum Ende. Wir sind fest der Meinung, ich bin gespannt, wie du das siehst, dass man zwar auf dem Weg hoch den Berg immer mal wieder zwar Erfolge hat, aber man ist nie am Ende des Berges. Das heißt, wir müssen uns in unserer modernen Arbeitswelt daran gewöhnen, dass in dem Moment, wenn wir irgendwas erreicht haben, dass das nächste technologisch schon lauert und wir weitermachen und wir sollten Spaß an dem Prozess des Lernens und des Erreichens haben. Und das ist der eigentliche Wert und eben nicht den Spaß daran, wir haben jetzt was erreicht und werden von anderen gelobt. Wie ist es bei euch im Konzern? Also hast du da eine Denkweise, ja, jetzt mache ich das Projekt zu Ende in 2 Jahren. Du bist ja auch schon 20 Jahre da, sagst du gerade. Und danach, ja, nee, also bin ich ja fertig bei Böhringer, gehe ich morgen woanders hin.
Nee, das wird jetzt, wie sagt man neudeutsch, ein kontinuierlicher Grind, ne? Also es wird dauerhaft weitergehen an verschiedenen Stellen. Das eine ist, was du sagst, die Technik geht immer weiter, sei es neue Plattformen oder auch neue Algorithmen, jetzt wie mit ChatGPT und Large Language Models. Und dann hast du das ganze Thema Foundation, ne? Ich sehe so viele Excel-Files, die in den Teams verwendet werden, in denen Wahrheiten stehen, die eben nur in diesem Excel dann festgehalten sind. Und da werden wir erstmal eine lange Zeit brauchen, all diese Wahrheiten zu konsolidieren und auf zentralen Plattformen zur Verfügung zu stellen, um dann auch die Organisation dazu hinzubekommen, dass neue Wahrheiten künftig auch auf diese Plattform kommen und nicht einfach wieder in den Excel geschrieben werden und dann weiß keiner, dass hier Länder so gruppiert werden und woanders ganz anders geklustert werden. Also dieses Thema Technologie, Algorithmen, das wird kontinuierlich weitergeben, gehen neue Chancen ermöglichen, aber auch das Thema Foundation, diese Informationswahrheiten zu konsolidieren und zu bündeln, das wird auch eine jahrzehntelange Aufgabe sein, vermutlich.
Genau, ne? Also ich glaube, wir sind da ganz interessant. Ich habe heute Morgen gesagt, im Newscast mit dem Carsten Bange zusammen, habe ich gesagt, wir sind auf einer Reise, wo Dashboards dead sind. Im Sinne von, ich will ja gar nicht, dass morgen Dashboards jetzt nicht mehr da sind. Die Art und Weise, was sie aber leisten, sind nicht mehr die Dashboards, die wir vor 2 Jahren kannten. Das bedeutet, einfach nur eine Anzeige, die ich mir kurz mal angucke und so wie so ein Tacho, ach, läuft oder läuft nicht. Ich glaube, wir gehen in ein Zeitalter des viel direkteren Impacts. Woran liegt es jetzt? Also ich frage das dann schon die Maschine. Es geht schon in die Computer-Interaction ganz anders hinein. Nicht mehr der Mausklick, guck es dir an, sondern vielmehr, ich stelle Fragen. Und dazu ist ja das, was du gerade gesagt hast, Mike, so wichtig, diese Foundation richtig zu bilden, eben nicht mehr verteilte Excels, damit diese Systeme ja auch funktionieren. Das bedeutet, ich glaube, wir sind ganz stark gerade getrieben in einer Art und Weise, die wir noch gar nicht richtig absehen können, wo wir merken müssen, dass wir immer einfach weiter lernen müssen, weiter den Weg gehen müssen und es stoppt nicht mehr. Weil ich glaube, ganz viele Leute hatten das Bild, dass wir jetzt demnächst Dashboards haben, die uns alles beantworten. Da gucken wir jetzt jeden Tag drauf und wussten ja genauso wenig, wie ich das wusste, dass wir jetzt demnächst ja Fragen an das System stellen. Was sind jetzt so die Schritte, wo du sagst, wenn wir das in diesem Kontext machen, wie weit gehst du, wenn du jetzt noch über Excel sprichst, ne, wie weit bist du vorbereitet, dass natürlich auch Value mit Computer Interaction in irgendeiner Form stattfindet?
Ich glaube, da gibt es dann verschiedene Evolutionsstufen. Ja. Mhm. Ich glaube, im Moment sehe ich ein ganz großes Potenzial bei der Datenvisualisierung. Weil, wie wir wissen, ne, Visualisierung ist die Schnittstelle in unser Gehirn. Also wenn ich etwas sofort schnell verstehen möchte, muss es intuitiv visualisiert sein, damit ich sofort den Haupttreiber für eine bestimmte Sache sehe. Und dieses, und du nennst es jetzt Dashboarding, für mich ist es der Oberbegriff Visualisierung.
Ja, Analytics, genau.
Genau, der Uplink ins Gehirn. Wie gestalte ich den? Ganz wichtige Disziplin. Und da kann man schon mal ganz viel machen, weil heute wird ja noch viel irgendwie visualisiert. Und das intuitiv zu gestalten, ist ein großes Potenzial. Und dann kommt man natürlich in die nächste Evolutionsstufe, dass man Statistiken nutzt, um Ausreißer zu finden. Also was sind denn jetzt bei all den zig Millionen Kostenstellenbuchungen die Ausreißer in der Kostenart, auf der Kostenstelle, die im letzten Monat ungewöhnlich waren?
Ja.
Und die schaue ich mir jetzt als Controller an, und zwar nur die Ausreißer, plus vielleicht High-Level, was sonst noch so gebucht wurde. Und dann kann man das weiterspielen mit Machine Learning, Korrelationsanalysen. Was sind denn versteckte Treiber über die 200 Spalten in der Tabelle, die ich als Mensch gar nicht auswerten könnte? Ja. Aber ich denke, es ist wichtig, das in dieser Evolution zu machen, weil wenn man versucht, gleich den letzten Schritt Machine Learning, AI und Chatbot auf Dashboards zu machen, dann überspringt man die vorherigen Schritte und verpasst auch Chancen auf dem Weg dahin.
Ja. Genau, das ist ja das Schöne, glaube ich, an dem Bild von Falk, von dir gerade eben mit dem Sisyphus. Ne? Nach Motto, erreich erstmal was auf der visuellen Ebene, mach das mal, dann, wenn du das nämlich sauber hast, ich habe es früher immer genannt, Hausaufgaben machen. Du kannst halt nicht von morgen von Excel kommen und sagst, jetzt machen wir AI. Quatsch. Du musst nämlich diese Iteration gehen und den Stein dann immer weiterrollen, damit du dann auch nachhaltig zum Erfolg kommst, weil jeder Zwischenstep ist ja schon mal einmal besser als vorher. So. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Falk, du machst ja ein Visualisierungsprojekt jetzt momentan. Das ist ja weltweit in verschiedenen Ländern, verschiedene Kulturen, wo du ja so ein bisschen die Marschroute vorgibst. So stellst du dir Reporting vor. Wenn du jetzt hörst, was Mike da so sagt, wie findest du dich denn da jetzt momentan wieder in diesem ganzen Visualisierungschaos, das du versuchst aufzuräumen?
Ja, erstmal ist ja das Schöne, man ist dann bei einem Kunden und denkt sich, ja, wenn das Thema Visualisierung in die Unternehmen reinbringen, das ist ja nicht seit heute. Also wir haben da den Kapti, der da seit zig Jahren unterwegs war und etwas versucht hat und auf wem wir noch alles aufbauen. Immer ist man beim Unternehmen und denkt dann so, und jetzt ist aber der Standard mal gesetzt. Das Thema, genau. Andreas zeigt gerade ein Buch, das er 2013 verfasst hat mit unter anderem Kai zusammen.
Eingebunden in, also das könnt ihr jetzt nicht sehen. Deswegen abonniert mal auf YouTube, ist viel geiler, könnt ihr uns auch sehen. Aber ich habe sogar noch eingebunden. Also ne, das ist eine der letzten, die nicht ausgepackt wurden.
Genau, man ist immer wieder erstmal überrascht, weil man denkt, das Thema gibt es jetzt schon so lange. Und ich meine, viele arbeiten ja auch schon so lange im Controlling mit Excel zusammen und haben da auch wirklich krasse Sachen am Ende gebaut. Da muss ich auch immer meinen Hut vorziehen. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich meine jetzt gar nicht dich, Mike. Also die Perspektive irgendjemand, mit dem ich dann zum ersten Mal sehe, das ist dann immer so, okay, erstmal krass, was ihr bisher gemacht habt, aber das ist doch alles viel einfacher. Und dann, genauso wie Mike das gerade gesagt hat, mit der Schnittstelle in den Kopf. Und das ist, da ist man manchmal schon wieder verwirrt. Und dann wiederum schön, weil wir haben dann ja Arbeit, Andreas. Wie viele Leute es dann doch noch gibt, die das eben noch nicht so hart darauf geschult sind. Weil es ist eigentlich ein Thema, das geht sehr schnell. Man erkennt, man hat sehr schnell Fortschritte dann im Kopf. Und auf einmal guckt man die Tagesschau und ist irgendwie genervt, weil nicht mal die visualisieren das immer genauso, wie man das eigentlich erwarten würde, ne?
Deswegen, also Visualisierung ist nach wie vor ein Riesenhebel. Da muss ich auch sagen, gerade im Lernen, es ist ja so, wenn ihr immer überlegt, wie ihr in der Schule gelernt habt und wie heute wir so lernen, wie stark wir visuell geprägt lernen. Also wenn es ja auch nur ist, dass wir jetzt gerade uns angucken können als Video, was man früher vielleicht nur in der Stimme gehört hätte und so weiter oder auf dem Vortrag erlebt hätte. Der technologische Fortschritt ist ja auch visuell. Und wenn ich visuell sage, sage ich auch immer Interaktion. Das bedeutet, wenn wir bei der Excel-Tabelle bleiben, sie ist ja zwar, wenn ich da hin und her schiebe und mache und tue und der Excel-Crack bin, total super und ich kann sagen, ey, finde ich voll großartig, aber ich kann das nicht kollaborativ mit mehreren Leuten teilen, die interaktiv dort neue Erkenntnisse gewinnen können, als Team, als Einzelperson, auf dem Handy und so weiter. Das funktioniert natürlich alles nicht. Deswegen glaube ich, das Visualisierungsthema ist nach wie vor super spannend, super interessant und auch dieses ganze Analytics-Thema. Und wir sind ja auch auf dem Weg zu diesem Data-Driven. Also man merkt, wir fangen hier ganz viele Themen auf einmal auf. Wir reden über Lernen, über Data-Driven, über Machine Learning, über solche Sachen, welche Themen uns alle beschäftigen. Und das Wichtige ist mir persönlich immer an diesem Thema bei den Dashboards, dass du halt auch Storytelling mit hast. Das heißt, der Mensch ist ja nicht nur visuell und sieht eine Sache, weil das kommt, das Geschäft, das ihr macht bei Böhringer, ne, ist ja komplexer, viel, viel komplexer als das, was wir jetzt beispielsweise gemacht haben, wenn wir jetzt nur eine Seite mal zeigen und eine Excel umbauen. Nee, wir müssen ja Dashboards bauen, wir müssen ja Stories bauen, visuelle Erkenntnisse, die größer sind, als ich baue ein Diagramm um. Das bedeutet, da muss ich ja auch Storytelling, Interaktion und so weiter mitdenken. Mike, wie bist du denn da so vor und auf welche Tools setzt du denn momentan? Ich weiß, du bist ein toolagnostischer Mensch und sagst, das ist nur ein Werkzeug, aber trotzdem, wie sieht das denn da momentan bei euch aus?
Mit der, in der Tool-Landschaft?
Mhm.
Im Analytics-Umfeld?
Ja.
Gut, wir haben natürlich einen sehr großen SAP-Stack, gigantisches SAP-Business Warehouse und sehen da eben, dass da jetzt auch eine Schallmauer erreicht ist, durch die man aktuell nicht durchkommt, eben was wir sagen, wie kann ich jetzt die Daten aus Business Warehouse weiterverarbeiten? Viele laden sich dann halt auf den Computer runter in SharePoint und da setzen wir jetzt auf Snowflake als sozusagen Zwischenlayer, der nice. Übersetzt zwischen der Systemdatenstruktur und der Steuerungsdatenstruktur. Und da sind jetzt verschiedene Bereiche bei Böhringer unterwegs, die ihre Snowflake-Instanz aufbauen. Erstmal mit dem Fokus auf den jeweiligen Bereich. Wir werden dann aber künftig in der Lage sein, zwischen diesen Snowflake-Instanzen kostenlos und ohne Aufwand Daten zu teilen. Also dann kommen wir in so Richtung Data Mesh. Und das wird dann in Zukunft ein Riesenvorteil sein, technisch. Ein weiterer großer Vorteil wird sein, dass wir kollaborieren können über Funktionen und Businesses hinweg. Also ich bin jetzt schon im Austausch mit der Business Unit Human Pharma oder mit Animal Health, einfach weil wir auf dem gleichen Stack sein werden. Also du wirst später dann eine große MS Teams Community haben, in der alle über zum Beispiel Snowflake sprechen oder über Power BI, weil wir alle dann ungefähr das Gleiche machen und auch auf die gleichen Daten zugreifen. Das wird komplett mindblowing, das kann man sich heute noch nicht vorstellen. Aber in 5 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, wird es diesen MS Teams Channel geben. Da sind 2000 Leute drin und dann werden Skripte ausgetauscht. Hey, ich habe diesen Forecast getestet und das wird... Das kann man sich heute noch nicht vorstellen. Wo ich jetzt hier in meinem Kämmerchen sitze, ich habe hier meine direkten Kollegen, das wird in Zukunft technisch vernetzt sein und kollaborativ. Das können wir uns noch nicht vorstellen.
Ja, es ist ja, sage ich mal, auch eine Geschichte, die uns umtreibt. Das kollaborative Arbeiten ist ja der Hebel, den wir ja momentan haben, wenn die Technik nach vorne geht, dass wir halt schneller sind und dass wir dadurch ja auch mehr Wachstum für Unternehmen oder für, sag ich mal, Europa etc. einfach auch generieren können und wettbewerbsfähig bleiben. Weil ich habe dieses heute den Begriff gelesen, FOBO. Also es ist nicht eine FOMO, sondern es ist die Angst davor, obsolet zu werden. Deswegen heißt es FOBO, nicht mehr FOMO, das Missing Out. Fand ich ganz spannend, FOBO. Und ich glaube, gerade wenn du ja mit, sag ich mal, dieser Energie gehst und sagst, ja, wir können aber kollaborativ arbeiten, wir können schneller arbeiten, wir können besser arbeiten. Heute, was uns alles nervt, ist ja auch diese Vision für zukünftige Mitarbeiter. Nee, deine Mitarbeit, also deine Arbeit wird sich verändern, aber du wirst auf gar keinen Fall obsolet. Vielleicht wirst du sogar noch viel mehr gebraucht, nur in einer ganzen Art und Weise. Falk, du beschäftigst dich auch viel mit dem Thema, klar, über die Visualisierung, mit dem Thema so Data Literacy, Data-Driven Company, die Leuchttürme, die gesetzt werden und so weiter. Was sagst du denn da so raus, was so momentan deine Learnings sind am Markt, wo du sagst, ah, okay, da läuft es gut, da läuft es schlecht, jetzt gar nicht auf Böhringer bezogen, sondern so generell, was du für einen Eindruck hast, du bist ja als Management Consultant jetzt momentan viel unterwegs.
Also was einmal eine total interessante Statistik ist, habe ich gerade per Werbung von LinkedIn selber reingeschossen bekommen. Die haben alle gefragt, was sind denn so Gründe, warum du dein Unternehmen wechseln würdest? Und da haben 2/3 der Leute gesagt, wenn die Weiterbildung, die Entwicklungsmöglichkeiten, wenn die nicht gegeben sind. Also ein riesiger Need von Leuten, die sagen, es passiert gerade so viel in meinem Umfeld, ich muss mich weiterentwickeln, aber das Unternehmen kriegt es halt nicht auf die Reihe. Und dann sagen die Leute, ja gut, dann muss ich woanders hingehen, wo ich halt spielen darf, wo ich Sachen weiterentwickeln darf, wo ich was ausprobieren darf, wo ich dann Impact haben kann, um die Zukunft mit vorzubestimmen. Weil eben viele Unternehmen, und da möchte ich jetzt auch einmal Böhringer mal ganz aktiv mit rausnehmen, weil wir da schon mit sehr innovativen Projekten zusammengearbeitet haben. Aber viele Unternehmen sich halt denken, ja, gut, jetzt wollen die Leute dann zum Beispiel mal lernen, wie so eine SAP Datasphere zu benutzen ist oder ein Microsoft Fabric. Dann holen wir doch jetzt mal jemanden rein, der klickt den Leuten 2 Tage was vor, dann können die das nachklicken. Dann ist ja ihr Need total fertig, weil dann haben sie sich das ja einmal gesehen und dann können sie das machen. Und das fährt massiv gegen die Wand überall. Und das ist etwas, was wir unbedingt angehen müssen und was wir unbedingt ändern müssen, weil die Leute danach ja auch frustriert sind, weil sie dann sagen, Mist, jetzt ist mein ganzes Weiterbildungsbudget weg, weil ich dem Typen oder der Frau da zwei Tage lang beim Klicken zugesehen habe. Aber ich kann jetzt hier trotzdem nicht so wirken bei mir im Unternehmen. Das muss geändert werden. Deswegen sagen wir, wenn ihr einen Use Case habt, dann lasst doch wirklich an dem Use Case zusammen etwas machen. Und ich denke, das ist eben die Zukunft. Wie Sisyphus, der muss ja auch irgendwas hochrollen. Also der hat ja keine Wolken hochgerollt.
Wie kriegst du Use Cases ins Unternehmen, Mike? Wie machst du das, dass die Leute an realen Use Cases lernen, etc. sowieso? Oder erzählst du uns jetzt, der Falk hätte Unrecht und ich auch, dass Frontalschulung 2 Tage, die müssen es nur klicken und danach läuft alles, dass es super funktioniert. Würde mich wundern, aber darfst du auch. So freier Podcast.
Ein schönes Framing, Andreas, wirklich.
Gerne, ist gut, oder?
Nee, ich bin ja überzeugt, dass die Use Cases schon da sind. Ja? Das heißt, dieser Need, der ist eigentlich da. Und das hatte ich ja gemacht, vor 1,5 Jahren mal mit 50 Leuten gesprochen, was sind eigentlich eure Pain Points? Und zu fragen, hey, wo drückt denn gerade eigentlich der Schuh? Und auch diese Kundenorientierung so zu haben, also nicht zu antizipieren, vermutlich wird man das brauchen, sondern wirklich mit den Menschen sprechen, was tut euch denn weh? Ja. Niemand hat Lust, bei einem Budgetprozess sich alles manuell zusammenzusuchen, um dann irgendein Budget für das nächste Jahr zusammenzurechnen. Also es gibt ganz viele Prozesse, die hoch manuell sind, die anstrengend sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir da helfen können mit neuen Datenplattformen, dann wird das schon diesen Mehrwert generieren. Und Falk, es ist genau wie du sagst, es wird nicht so sein, dass wir da so ein Upskilling reindrücken müssen, sondern die Leute warten auch ein Stück weit darauf, dass wir deren Arbeit erleichtern. Ja, ich sehe noch ganz viel, schick mir mal ein Excel oder kannst mir mal einen Download machen und dann macht man einen S-Verweis und baut sich das alles zusammen. Das ist für die Leute anstrengend. Vor allen Dingen, wie ich eben sagte, wenn das Portfolio größer wird, mehr Fragen kommen. Das heißt, die Use Cases sind eigentlich schon da. Es geht darum, die jetzt zu enablen. Und wenn wir das schaffen mit so einer Datenplattform, dann können wir auch direkt die coolen Sachen oben draufsetzen. Dann können wir intelligent verdächtige Transaktionen finden oder Ausreißer finden. Das kannst du dann fast umsonst obendrauf mitmachen. Von daher für mich das Credo, an der Basis schauen, wo drückt der Schuh, da helfen, skalieren, mit weniger Menschen mehr Arbeit schaffen und dann mit dieser Datenplattform werden wir die coolen Sachen, die fancy Sachen direkt mit oben draufsetzen können.
Ja, ich hab da auch nochmal, wenn du auch über diese Use Cases geht, wo drückt eigentlich der Schuh und nicht über theoretische Konstrukte, die du hinstellst und sagst, das müsste ja so funktionieren. Ne? Mein Bild ist da immer gerne runtergebrochen aufs Dashboarding. Also da habe ich immer gesagt, oder es kann sogar geklaut sein. Also das Leben ist ja zu kurz, um originell zu sein. Ich meine, es ist entweder von mir oder Stephen Few, ich weiß es tatsächlich nicht. Das beste Dashboard ist das, das genutzt wird. Das heißt, alles andere ist völlig egal. Ob wir jetzt theoretische Konstrukte haben, wie das visualisiert wird, was angeblich das Beste ist, wie die Klickpfade sind, welche Zahlen da stehen, welche genau richtig sind, was akademisch da irgendwie Sinn machen würde, weil wir sagen, die KPI muss sich so und so runterbrechen in dem Treiberbaum. Das ist alles egal, wenn es nachher genutzt wird. Das heißt, wir reden immer über eine Nutzbarmachung und deswegen habest du ja den richtigen Fokus aus meiner Sicht ja auch da drauf, die Datenplattform so dahin zu stellen. Du hast ja in der Stimme auch diese Begeisterung. Wenn das fliegt, können wir auch dann alle Seiten, alle Sachen sowieso, da kommt dann der Falk und macht 1000 Schulungen mit den Leuten, nimmt die mit, motiviert sie, der Wiener hält mal einen Vortrag, was angeblich State of the Art ist und schmeißt nochmal 3 Bücher rein. Da bist du natürlich immer von dieser, was mir ganz wichtig ist, wenn du diese Basis hast. So, und diese Geschichte, jetzt stehst du erstmal gut davor. Die Leute machen aus meiner Sicht ganz oft den Fehler, sie gucken sich theoretische Konzepte an. Sie sagen, hey, wir reden darüber, wir machen jetzt AI, wir machen jetzt einen AI-Workshop. Und das aber nicht Use-Case-driven, sondern einfach so, was draufsteht. Ich habe mein Leben lang Anfragen gekriegt nach dem Motto, ja, Andreas, könntest du bitte einen Dashboarding-Workshop geben? Die Leute wollen Dashboards haben im Vorstand. Dann sage ich, was soll ich denn machen? Was soll ich denn euch erzählen? Sag ich, kann euch gerne mal erzählen, wie man visualisiert und solche Sachen. Aber dieses Dashboard, wir müssen doch dran arbeiten, was der Use Case ist und was es soll. Und ich würde euch jetzt erstes beibringen, eine Fragestellung zu beantworten und nicht ein Universalgelehrter sein, der sagt, ach nee, musst du das machen? Ist eine Blaupause, ein Template, das passt auf deine Bedürfnisse. Und deswegen finde ich deine Vorgehensweise so in der Konzernwelt genau richtig zu sagen, nee, wir machen das Use-Case-Driven und ich, Falk, ich meine, du bist da ja auch mit irgendeiner Universität und was weiß ich nicht, erzählst du mir immer, das ist ja da, wo ich immer sage, ja, ist gut, dass du das machst und nicht ich. Hast du ja auch irgendwelche Use-Case-Driven-Ansätze, das, wie heißt das, lernbasierte, ich weiß es nicht, dass du da vielleicht nochmal erzählst, was die Wissenschaft ja auch dazu sagt, was jetzt gerade nicht Rocket Science ist und Mike und ich uns ausdenken. Es ist nur so krass, dass so viele Unternehmen das nicht tun. Das finde ich halt das Spannende.
Also das Ganze, die Universität, über die wir hier sprechen, ist die Universität in Maastricht. Die hat sich auch als Motto der Universität dazu überlegt, die Vision ist Leading in Learning, weil sie sich eben massiv mit dem Problem auseinandergesetzt haben. Frontalunterricht, sowohl in der Schule als auch später in der Universität, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und es ist eben seit über 100 Jahren, ist eben das problembasierte Lernen, nennen sie das, wenn sie halt mit ihren Studentinnen darüber gucken, sagen Sie, das ist die Lösung. Und interessanterweise, ich habe auch schon Studien gefunden, die machen das auch mit Böhringer Ingelheim zusammen in weltweiten Sachen und haben jetzt Unternehmen, also die denken sich ein theoretisches Problem aus, was ja im Grunde bisher auch mal der Fall gewesen ist. Eine Vorlesung gab, da werden theoretische Probleme behandelt und dann schreiben wir eine theoretische Klausur über theoretische Sachen. Und die Universität in Maastricht sagt jetzt nun, das haben wir. Jetzt brauchen wir aber, weil es geht ja um dieses wirkliche Problem, jetzt suchen wir nochmal ein Unternehmen als Partner, uns einen wirklichen Praxis-Case dazu geben. Und dann machen wir da keinen Frontalunterricht zu, sondern natürlich wird der Professor, die Dozentin noch ein bisschen was reinwerfen, ein bisschen Guidance geben, anleiten. Aber die Studierenden, also die werden selber gucken, was sind die Quellen, wie kann man das Ganze angehen, werden dann miteinander debattieren, wie würdest du es machen, wie hätte ich es gemacht. Dadurch lernen sie extrem viel. Also sie arbeiten eben sowohl alleine als auch in der Gruppe, um da am Ende herauszukommen. Und am Ende können sie noch was präsentieren und haben wirklich dann gelernt, warum musste ich das so machen? Also die machen das wirklich, das klingt jetzt, ich bin als BWLer oder Wirtschaftswissenschaftler, sind es dann eben Use Cases im Unternehmen, also Einführung von einer Social Networking Plattform oder eben SAC, whatever. Aber es geht ja auch in der Medizin darum, dass man sagt, erstmal theoretisches Problem, jemand hat hat Schmerzen am Knie, woran hat es gelegen? Und später haben sie aber auch die Möglichkeit, an der Universität, im Klinikum da einen echten Menschen mal zu sehen. Aha, der hatte jetzt was. Und also das so darauf aufzubauen.
Ja, und ich glaube,
und das Schöne ist, war, eine kurze Sache dann eben dazu. Jetzt gehe ich damit rum und bin ja in zig Unternehmen und stelle das den Leuten vor und sage, hier, so muss man das machen. Alle sagen, ja, stimmt. Und den schönsten Effekt, den hatte ich bei einem Unternehmen in Hamburg. Da war nämlich ein Praktikant dabei. Und der hat die ganze Zeit gestrahlt. Und dann sagte er am Ende des Impulsvortrags, den wir da gehalten haben, So 100% stehe ich hinter, weil der Praktikant kam von Uni Maastricht.
Ach, witzig.
Und der hat gesagt, das ist die beste Entscheidung seines Lebens gewesen. Also studiert in den Niederlanden, kommt aber aus Deutschland. Weil er sagt, das macht so einen Spaß da, weil einfach nichts irgendwie mit vorne wird frontal irgendwas gemacht, sondern es geht die ganze Zeit darum, Fälle zu bearbeiten und fand er wahnsinnig gut. Und ja, konnte das quasi so nochmal decken, hat gesagt, genau so muss es dann eben auch im Unternehmen später weitergehen. Weil was in der Uni schon nicht funktioniert hat, warum sollte das im Unternehmen funktionieren?
Ja, dann schreibt ihm jetzt, wir haben doch eine Werkstudentenstelle bei uns offen. Habe ich doch gesehen, ausgeschrieben. Also wenn das nicht unser Mann ist, dann weiß ich nicht, Falk. Schreibt ihm direkt, guck mal, wir werben jetzt auch vom Kundenpraktikanten ab. Ist doch ein Traum. So, mit Blick auf die Uhr. Also Ziel war es ja, nach dem Motto, wenn euch diese wilde Diskussion heute gefallen hat, ich müsste mir erstmal überlegen, oder wir müssen uns zu dritt dann nachher überlegen, wie wir diese Podcast-Folge eigentlich nachher nennen. So, weil wir haben ja jetzt ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Das ist ja auch unser Ziel, in den 90 Minuten beim TDW in München Ende Juni zu sagen, hey, jeder entstellt jetzt mal kurz, Mike stellt einen kurzen Impuls vor, Falk einen Impuls, Andreas einen Impuls und dann führen wir das in der Diskussion mit allen Leuten zusammen und machen da so ein bisschen Best Practice und wie stellen wir uns das vor und Problemdiskussion und lernen nach dem Humboldtschen Bildungsideal mit den Teilnehmern zusammen und kreieren was Neues. Das war unsere Idee. Jetzt habt ihr mal gehört, um was es so gehen könnte, was die Themen sind, die uns hier alle so beschäftigen. Ich werde auch ein bisschen noch was dazu erzählen, dass ich glaube, ich jetzt in Zukunft die Beratung ganz stark im IT-Umfeld wandelt, dass wir auch als von damals BI or Die zu AI or Die jetzt auch in einem Transformationsprozess sind, nicht nur fachlich, thematisch, sondern auch von unserem Mindset her und was ich glaube, dass wir immer weniger Umsetzung machen und immer mehr Coaching. Das können wir auch nochmal besprechen. Ihr merkt, es wird wild. So, wie das jetzt aber gute, alte Tradition ist in unserem Podcast, den wir ja schon lange, lange halten, ist es so, Falk, du musst leider jetzt nachsehen, weil da will ich doch der Mike das Wort zu erteilen. Lieben Dank, dass ihr da wart. Du darfst jetzt alles sagen, was du willst, Mike. Nur nicht lieben Dank für die Einladung. Das ist nicht erlaubt. Sonst kannst du jetzt hier alles an die Community, an unsere Hörer etc. geben, was du schon immer mal sagen wolltest. Wenn du über Fußball reden willst, über Marathon, über was weiß ich, das schöne Wetter, kannst du alles tun. Es ist dir gelassen. Du hast die letzten Worte des Podcasts. Falk und ich sagen tschüss, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es eine wilde Folge war, haben wir viele Themen. Freue mich auf euer Feedback. Schreibt uns an und wir sehen uns wieder in München. Deine letzten Ciao. Worte, Mike.
Ja, ich beziehe mich auf das, was du eben sagtest, Fokus auf Use Cases, finde ich genau richtig. Man sollte aber nicht versuchen, einen Moonshot zu machen, weil bei einem Moonshot hocken 4 Astronauten in der Rakete, haben ein geiles Erlebnis und 1 Milliarde hocken nur vorm Fernseher und haben nichts davon. Deswegen Fokus auf Use Case, aber immer auf dem Boden bleiben.
Nice, hervorragend. In dem Sinne, lieben Dank euch und tschüss.
Ciao.